ich hatte erst irgendwie lange überlegt, auf welche Stellen ich lese. Mhm. Und bei der ersten Lesung hatte ich auch andere Stellen. Und habe die auch so ein bisschen dann geübt zu Hause, die neuen Stellen. Und habe sie dann vorgelesen und hatte sie ja schon einige Male gelesen. Mhm. Und habe dann vor dem Publikum gesessen. Und auf einmal war es dann doch irgendwie emotional. Also ich war gar nicht so aufgeregt, das nicht. Aber dann habe ich das vorgelesen und war dann doch irgendwie in der Situation wieder drin, weil der Roman auch sehr, sehr persönlich für mich ist. Und auf einmal war es dann doch etwas emotionaler, was aber natürlich auch schön ist. Aber ich dachte so, ich habe das jetzt schon einige Male zu Hause gelesen, ich kenne den Text, irgendwie kann ich das jetzt auch runterlesen. Mhm. Aber es ist dann nochmal was ganz anderes, irgendwie das vor Menschen zu lesen, die man nicht kennt oder so ein bisschen kennt. Und zwei Freundinnen sind von mir auch noch gekommen, ganz spontan gestern, das war super schön. Aber die den Text halt auch überhaupt nicht kannten.
Ja.
Und das sind auch so Themen, über die ich so im Alltag gar nicht so viel spreche, irgendwie so über meine rumänische Familie oder so, ja, mein Vater und so diese ganze andere Seite. Und das sind ganz viele Dinge in dem Buch, über die ich sonst noch nicht so wirklich gesprochen habe.
Das ist ja auch, wenn man das Buch liest oder gelesen hat und dann auch Interviews von dir liest, hat man schon das Gefühl, dass du dir da auch, ich glaube, du hast 2017 schon begonnen oder 2018 mit diesem Buch, dass du dir da schon was von der Seele geschrieben hast oder irgendwas, was raus musste.
Ja, genau. Ich habe so 2017 die ersten Texte geschrieben oder so rumprobiert. Davor war ich bei der Zeitung und habe eine Ausbildung gemacht, also ein Volontariat zur Redakteurin, und habe ganz viele Interviews gemacht, auch so mit in der Panorama-Kulturszene in Berlin. Und dachte irgendwie immer, ach, ich würde so gerne auf der anderen Seite sitzen.
Okay.
Jetzt sitze ich auf der anderen Seite und habe festgestellt, oh, es ist doch irgendwie etwas schwieriger, wenn man interviewt wird.
Wirklich?
Ja, also als Journalistin hatte ich da auch schon sehr viel Routine irgendwie drin. Ja. Ich bin dann zu sehr vielen Terminen, habe irgendwie auch große Leute interviewt, alleine oder auch in der Gruppe. Und hatte ja doch eher so die Führung im Gespräch. Und hatte nicht so viel zu verlieren irgendwie auch. Und jetzt, als ich meine ersten Interviews hatte, dachte ich, oh, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Aber es kann auch ganz furchtbar für mich ausgehen. Also wer weiß, was die da fragen. Wer weiß, was ich da antworte. Also irgendwie sind so die Stakes höher. Also, dass man mehr verlieren kann. Ich kann natürlich immer sagen, ich möchte die Frage nicht beantworten, aber trotzdem ist es sehr interessant, jetzt auf einmal wirklich auf der anderen Seite zu sein. Genau, und 2017 habe ich dann angefangen, irgendwie erste Texte zu schreiben, habe mich dann auch mich für ein Studium beworben in Hildesheim. Das ist da
warst du schon in Berlin oder?
Genau, da war ich schon in Berlin. Ich habe als Journalistin gearbeitet und habe dann hätte auch weiterarbeiten können mit einer festen Stelle und habe mich dann dafür entschieden, dass ich noch mal studieren möchte, dass ich noch einen Master machen möchte. Ich hatte davor einen Bachelor gemacht in Literaturwissenschaft und Philosophie in Mainz und bin dann nach Berlin gegangen, habe viele Jahre gearbeitet und hatte irgendwie noch diesen großen Wunsch, dass ich noch mal zur Uni möchte, noch mal in kleiner, also irgendwie auf dem Campus und mich noch mal mit Literatur auseinandersetzen möchte und auch selbst literarisch schreiben möchte. Also ich habe immer schon sehr, sehr gerne geschrieben, aber dann halt sehr lange journalistisch und hatte total Lust, nochmal versuchen, einen Roman zu schreiben, was Längeres zu schreiben. Habe mich dann in Hildesheim beworben, mit diesem Projekt auch schon. Also man bewirbt sich immer mit einem Projekt.
Yeah.
Das heißt, ich hatte da schon irgendwie 30 Seiten Exposé und so, aber damals sah es noch ganz, ganz anders aus. War irgendwie in den 50er, 60er Jahren angesiedelt in Rumänien, in Bukarest.
Aber es war quasi schon das Pfauengemälde als Projekt oder ja, war es eigentlich nur ein anderes Buch?
Es hat schon in dieser Welt irgendwie gespielt, aber es gab noch ziemlich andere Figuren. Es gab diese Jetzt-Ebene gar nicht. Es war ja Bukarest 50er, 60er Jahre und dann habe ich ganz schnell gemerkt, ich will ja eigentlich nicht so was komplett Historisches schreiben. Da muss ich unglaublich viel recherchieren und eigentlich finde ich das heutige Rumänien auch sehr, sehr spannend, mit vielleicht Rückblenden, was ich jetzt auch gemacht habe und so Erinnerungsebenen. Aber ich glaube, ich gehe einfach von mir aus. Also, ja, und dann war es sehr schön, diesen Ort zu haben, irgendwie zwei Jahre da in Hildesheim zu probieren und mich mit anderen auszutauschen. Und dann ist das so langsam entstanden.
Aber so dieses literarische Schreiben, ist das erst so während deiner Arbeit in Berlin als Journalistin gekommen, dass du gemerkt hast, okay, das ist schon toll, hier Leute zu interviewen und Kulturpanorama-Geschichten zu machen, aber eigentlich steckt da was anderes in mir? Oder war das schon davor?
Das war schon davor. Okay. Also in der Schule habe ich schon immer, ich bin immer so zwischen Geschichten schreiben, literarische Geschichten schreiben und Film hin und her, also auch schon in der Schule. Habe in der Schule immer Kurzgeschichten geschrieben, aber habe auch viel gefilmt, habe irgendwie eine Film-AG gegründet, okay, habe Kurzfilme gemacht.
Was waren das für Filme?
was haben wir gemacht? So schon. Wir haben mit dem Medienzentrum Wiesbaden haben wir ganz viel gearbeitet. Yeah. Das war sehr toll. Bei so Wettbewerben auch mitgemacht. Ich war auch mal in der Filmjury. Wir haben einen Film gemacht über. Der erste Film war über Schuhe.
Über Schuhe?
Also unsere Idee, da waren wir noch ganz klein. Da waren wir irgendwie, ich weiß gar nicht, 13, 14 oder so. Und unsere Idee war, was wäre, wenn Schuhe Charaktere hätten? Also ja, wie wären die, wenn Schuhe sprechen könnten? Und das war irgendwie, ich glaube, das war, der hieß Schuhwidoo. Und wir hatten das Drehbuch geschrieben, ich mit einer Freundin zusammen. Und bei einem Wettbewerb in Wiesbaden mitgemacht vom Medienzentrum und haben dann gewonnen, dass das verfilmt wird. Und dann haben, okay, wir das mit denen zusammen verfilmt.
Super.
Und da ist dann irgendwie noch mehr draus entstanden, noch andere Filme. Dann, ja, genau.
Das heißt, den kann man auch noch sehen?
Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht, dass der noch irgendwie... Also er ist ganz süß, aber ich muss ihn jetzt nicht im Internet haben.
Vielleicht hört das jetzt jemand und beginnt zum Recherchieren.
Ja, damals wurde ja noch nicht alles so ins Internet gezogen. Ja, das ist ja schon, oh Gott, mehr als 20 Jahre her. Tatsächlich, ja. Genau, also ich bin immer so hin und her zwischen Filmen, Filmregie, Drehbuch schreiben, Kurzgeschichten schreiben und habe dann studiert, also habe mich sehr viel mit Literatur auseinandergesetzt, sehr viel gelesen. Mhm. Und hatte aber immer im Hinterkopf, dass ich einen Roman schreiben will. Ich habe tatsächlich auch mit 11 meinen ersten Roman angefangen.
Okay.
Ich war irgendwie sehr motiviert. Ja, genau. Ich hatte irgendwo in der Zeitung gelesen, dass jemand mit 15 seinen ersten Roman veröffentlicht, okay, hat. Und ich dachte, wenn ich jetzt mit 11 anfange, ich habe mir das so genau durchgeplant, da kann ich mit, wenn ich so und so viele Seiten pro Tag schreibe, kann ich mit 13 fertig sein. Und dann bin ich jünger als der. Ja, das hat aber dann nicht geklappt. Dann ist irgendwie so die Pubertät dazwischen gekommen und der Roman ist nicht fertig geworden.
Ich glaube, man muss vielleicht als Autorin, als Autor eh mal ein paar Romane auch für die Schublade schreiben oder zumindest Romananfänge, oder? Also vielleicht gehört das auch
dazu. Ja, ich habe damals, auch, also dieser Roman, den ich da angefangen habe, der war auch ganz, ganz anders. Also damals habe ich irgendwie viel Fantasy gelesen.
Okay.
Und Thriller und so Spannung und sowas. Und dann habe ich mir wirklich so eine Fantasy-Welt auf einer Insel erdacht mit Völkern und irgendwie auch so Herr der Ringe inspiriert. Und so.
Okay, spannend.
Der liegt noch irgendwo.
Vielleicht wird diese Welt wieder mal irgendwann ausgegraben.
Ja,
diese Fantasy, diese Fantasy-Welt.
Ja, vielleicht.
Aber stimmt das auch, dass du nach Berlin gegangen bist, um dass du Schauspiel machen wolltest?
Genau, ich habe in Mainz studiert, war da auch in der Theatergruppe, habe ganz viele Kurse auch privat gemacht und hatte irgendwann so alle Kurse in der Region durch und wollte auch immer mal in eine größere Stadt und bin dann ja tatsächlich unter anderem fürs Schauspiel nach Berlin gegangen, habe dann da eine einjährige Ausbildung auch gemacht. Der Meißner Technik, das ist so eine spezielle Schauspieltechnik, ja, und das war sehr, sehr toll. Allerdings ist dann in der Zeit mein Vater gestorben und da konnte, okay, ich irgendwie, also es gab so verschiedene Dinge, warum ich irgendwie, ich habe so ein bisschen noch weitergemacht auch, ich habe ein bisschen gespielt und dann auch viel Werbung gemacht und dann aber auch fest, also in der Zeit ging es mir einfach nicht so gut und ich habe dann festgestellt für mich, dass ich nicht so krass mit Emotionen gerade arbeiten kann.
Nee.
Und dass ich was brauche, was so ein bisschen mehr weg von mir ist, wo ich ein bisschen distanzierter sein kann. und musste auch Geld verdienen. Und dann habe ich mich in Berlin bei allen Zeitungen als freie Redakteurin beworben und wurde dann von einer Zeitung eingeladen, habe da als Freie ein bisschen gearbeitet und wurde dann gefragt, ob ich meinen Volontariat, die Ausbildung dann machen möchte. Und das habe ich dann gemacht.
Und in Hildesheim, das ist eine, das war so eine Creative Writing Schule oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also da kann man Bachelor und Master machen in kreativem Schreiben oder beziehungsweise literarischem Schreiben und Lektorieren, so ist es bei mir der Master. Und das ist einfach sehr, sehr idyllisch und schön, ist auf so einer kleinen, ja eigentlich Burg. Und man kann überall durch die Stadt radeln, überall gibt es Rosen, so alte Gässchen und Kopfsteinpflaster und sehr viele Studierende, die irgendwas mit Kunst zu tun haben oder Sozialwissenschaften. Und das war, ja, so eine kleine Oase und da war ich dann 2 Jahre und habe noch weiter in Berlin auch gearbeitet als freie Journalistin, bin so ein bisschen hin und her gependelt. Und ja, konnte irgendwie noch mal so das Studium haben, was ich mir immer gewünscht habe auch.
Ja. Und dort kam das, weil du zuerst gesagt hast, zuerst war das eher so historisch angelegt, Bukarest, 50er, 60er Jahren. Und du wolltest dann aber schon auch die Jetztzeit einfließen lassen in deinen Roman. War das dann auch der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich muss da schon einiges von mir selber, von meiner Familiengeschichte, vielleicht auch den Tod des Vaters aufarbeiten und hast du so damit begonnen, den Roman zu schreiben oder neu zu denken?
Ja, also ich wusste immer, dass ich mal etwas schreiben möchte, was so in der Welt meiner rumänischen Familie spielt. Aber ich wusste überhaupt nicht, wie fange ich da an. Also das ist irgendwie so die Schwierigkeit mit, wenn man etwas schreiben möchte, was es schon gibt oder über die eigene Familie schreiben möchte, gibt es natürlich, hat man nicht diesen objektiven Blick. Also es gibt Unmengen an Material. Ich hatte sehr, sehr viel, natürlich meine ganze eigene Erinnerung, dann Erzählungen, dann irgendwie Briefe. Ich hatte auch immer mal wieder Videos gemacht, Interviews mit Leuten aus meiner Familie gemacht oder auch mit Freunden. Sehr viel Material angesammelt und wusste nicht, was mache ich jetzt damit.
Viel zu viel Material.
Und dann natürlich auch immer die Frage, was möchte man erzählen, was möchte man teilen, was nicht. Wie packe ich das alles in ein Buch? Ich wollte jetzt auch nicht irgendwie mein Tagebuch veröffentlichen oder so, sondern also es war sehr emotional und ich wusste überhaupt nicht, okay, wie fange ich jetzt an, was mache ich damit? Und bin dann irgendwie, ich erinnere mich noch genau, wir hatten diese eine Textwerkstatt, wo wir zusammengekommen sind als Studierende und jeder Text reingegeben. Ich habe meinen ersten Text reingegeben und irgendwie kam ich dann in den Raum und es war still. Und dann haben wir so eine Runde gemacht und alle fanden es nicht so toll. Und ich dachte so, ich bin komplett verzweifelt danach und dachte, oh Gott, was mache ich hier? Ich kann das nicht. Es ist furchtbar, keiner mag es. Und hatte dann ein Telefongespräch mit meinem Partner in Berlin und der hatte mich dann irgendwie gefragt, warum ist es denn für dich so unglaublich wichtig, überhaupt dieses Buch zu schreiben? Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe gemerkt, ja, es ist tatsächlich, also was du eben meintest, es war für mich auch so eine Art Trauerarbeit und irgendwie habe ich gehofft, wenn ich dieses Buch schreibe, dann kann ich auch für mich irgendwie so die Trauer um meinen Vater abschließen, was natürlich schwierig ist, weil erstens kann man Trauer nicht wirklich abschließen. Und dann ist auch so die Frage, wann ist es denn genug? Also ist es genug, wenn ich das Buch geschrieben habe? Ist es genug, wenn ich eine Agentur finde, wenn ich einen Verlag finde? Muss es ein guter Verlag sein? Muss ich so und so viele Bücher verkaufen? Muss ich so und so viel Presse haben? Muss ich einen Preis gewinnen? Also wann ist es denn genug?
Wird es verfilmt?
Ja, wird es verfilmt, keine Ahnung. Ja, also und dann, ich habe mir natürlich sehr, sehr, sehr viel Druck gemacht, so. Und es hat mich auch, also diese 7 Jahre sehr, sehr belastet. Es war schon so eine Achterbahn, dass ich immer dachte, ich schaffe es nicht. Ich werde das Buch nicht schreiben können, es wird nicht gut sein. Ich werde das niemals schaffen und habe mir da sehr, sehr viel vorgenommen. Und ja, jetzt habe ich es auch noch geschafft.
Ich glaube, man muss dazu sagen, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber es geht in dem Buch um eine junge Frau, die Anna heißt und die rumänische Wurzeln hat und, ich glaube, 2 Jahre nach dem plötzlichen, unerwarteten Tod ihres Vaters, der aus Rumänien stammt, so einen Brief, glaube ich, bekommt von der Familie, das Haus, das der Familie während der sowjetischen Diktatur, nach der kommunistischen Diktatur weggenommen wurde, enteignet wurde, dass die das wieder zurückbekommen. Und Anna muss quasi nach Rumänien reisen, um auch die nötige Unterschrift zu geben, damit die Familie das Haus wieder zurückbekommt. Sie hat aber eher so die Mission, das Pfauengemälde, das Titelgebende, wieder zu bekommen, von dem ihr Vater immer geschwärmt hat. Und sieht das ja so als eigene Mission. Ich hoffe, dass ich habe das jetzt so kurz.
Ja, ja, sehr gut.
Den Einstiegsplot ja. Wiedergegeben. Was symbolisiert dieses Pfauengemälde für Anna, diese Erinnerungen, die der Vater da, von denen er immer wieder erzählt?
Genau, also Anna bekommt diesen Brief, dass das Erbe irgendwie wieder da ist und denkt gleich an das Gemälde und ihr Vater hat davon immer erzählt. Also sie sind als Kind ist sie mit ihm immer spazieren gegangen, jeden Freitag und durch die Weinberge in Deutschland und er hat ganz oft von diesem Gemälde erzählt. Und das bedeutet für ihn irgendwie so die positive, helle, schöne Zeit, die er hatte, bis er eigentlich 18 war und bis dann das Haus enteignet wurde, der Besitz enteignet wurde und auch das Pfauengemälde. Und er ist 2 Jahre vor der Handlung nach Rumänien gegangen, um nach dem Pfauengemälde zu suchen und ist dann auf einer Berghütte ohnmächtig gefunden worden, ist danach verstorben. Und Anna weiß überhaupt nicht genau, was da passiert ist und hat auch ganz viele Schuldgefühle, was diesen ganzen Ablauf angeht, weil eigentlich hätte sie gehen sollen. Sie hätte nach Rumänien gehen sollen, danach suchen sollen und ihr Vater war damals schon krank, schon angeschlagen. Und sie ist dann nicht gegangen, er ist gegangen und dann gestorben und sie macht sich ganz viele Vorwürfe, dass sie nicht da war und auch, dass sie die ganze Situation nicht ernst genommen hat, dass sie dann, als er krank war, nicht schneller nach Rumänien geflogen ist und dass er dann gestorben ist und sie ist zu spät gekommen und konnte ihn nicht mehr sehen. Mhm. Und jetzt hofft sie genau, dass sie irgendwie diese Aufgabe für ihn erfüllen kann, dass sie das Gemälde noch findet und dann auch für sich einen Abschluss finden kann.
Sie hat das Gefühl, sie muss das finden, um quasi seine Mission zu vollenden und damit auch selber, sie trägt so eine Art von Schuld und Trauer natürlich in ihr, dass sie, wie du das schon gesagt hast, auch damit abschließen zu können, oder? Das ist
ja, genau. Also sie hat ganz viele Schuldgefühle auch, dass sie nicht da war, dass sie auch so seine ganzen, oder ihn nicht mehr wirklich ernst genommen hat. Also er hat immer sehr viele Geschichten erzählt, Familienlegenden, die in der Familie weitergegeben worden sind, die sie als Kind geglaubt hat und dann irgendwann nicht mehr. Und dann hat sie ihn auch irgendwie ihn mit seinen Geschichten und mit seinem Schmerz, den er so mit sich herumgetragen hat, nicht mehr so wirklich ernst genommen. Mhm. Und das bereut sie sehr. Also ihn so als, sie hat ihn eigentlich als Menschen am Ende wahrgenommen, der sehr traurig ist, der irgendwie im Exil ist und nicht mehr zurückfindet und ein großes Misstrauen auch in die Menschen hat. Mhm. Und obwohl der jetzt nach Rumänien wieder kann, nach der Revolution 89, natürlich nicht mehr in das Land zurückkommt, das er verlassen hat und das er in Erinnerung hat und wo er aufgewachsen ist.
Das ist, das liest sich auch so schön raus aus dem Buch, diese erste Generation, die dann zum Beispiel der Vater, der nach Deutschland kommt und dort nie wirklich einen Anschluss findet oder zumindest in seinen Gedanken und Erinnerungen irgendwie so festhängt, ist das so eine universale Geschichte auch, die sich durch viele Familiengeschichten zieht?
Ja, ich glaube schon. Also dieses im Exil sein und auch viele Jahre nicht zurück können. Also er ist so Mitte der 70er Jahre dann auch nach Deutschland gekommen. Das heißt, er hat dann ja eigentlich 15 Jahre seine Familie nicht gesehen. Ja. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist. Und er konnte nicht zurück. Also er konnte nicht nach Rumänien. Und dann auch eben so seine Versuche, irgendwie was für Rumänien zu tun. Und dann ja, lange auch noch nicht zu wissen, werde ich irgendwie verfolgt, also werde ich ausspioniert. da sind irgendwie komische Anrufe, da kommen komische Pakete oder was ist da eigentlich los? Und dann auch eben zu merken, ja, er ist jetzt im Ausland, er hat es geschafft, aber irgendwie interessiert sich keiner so groß in Deutschland für das, was in Rumänien passiert oder was ich hier machen kann, ist doch irgendwie sehr, sehr wenig, obwohl ich so viel riskiert habe, obwohl ich geflohen bin und auch hätte erschossen werden können, also alles zurückgelassen habe, um irgendwie auch was für mein Land zu tun oder für meine Familie dort zu tun. Und jetzt bin ich da, die anderen sind zurückgeblieben und ich muss irgendwie doch handeln und es klappt aber nicht.
Das ist ja auch so das Gefühl, oder, dass man genau diese prägenden Jahre und diese auch im Widerstand und im Protest irgendwie verankert war und gegen diese Diktatur aufgestanden ist. Und dann ist man plötzlich in einem anderen Land und irgendwie fehlt das wahrscheinlich auch, diese Mission auch zu haben. Oder also hat man irgendwie sein Stück Leben hinter sich gelassen, während dann die Tochter in dem Fall ja quasi dort geboren ist, vielleicht dort zur Schule geht, schon ganz anders aufwächst. Mich hat das so irgendwie erinnert an das Buch Ein schönes Ausländerkind. Ich weiß nicht, ob du das kennst, von Toxische Pommes. Das ist, glaube ich, auch heuer erschienen, Anfang des Jahres.
Und ist Schollnei.
Also auch derselbe Verlag.
Ja, ja.
Und da geht es ja auch sehr stark um den Vater. Irgendwie hat mich das erinnert, dass dann so die Tochter in Österreich aus Ex-Jugoslawien geflüchtete Familie, die Tochter halt in die Schule geht, dort gut ist, ins Gymnasium kommt und irgendwie so ein eigenes Leben startet, während der Vater mit kaum Sprachkenntnissen irgendwie immer zurückgezogener lebt und so gar nicht in diese Gesellschaft hineinfindet. Irgendwie hat mich das so, das dürfte so ein Schicksal sein, das oft sich wiederholt.
Ja.
Auf natürlich unterschiedlichen Arten und Weisen, aber.
Ja, ich glaube schon, also dann auch so die Illusionen, die man vielleicht hat oder das Bild, wenn man, was auch heute noch viele Leute auch in Rumänien von Deutschland haben, wenn sie hören, man ist aus Deutschland. Mhm. Also wenn ich jetzt auch dort bin, ich kann zwar Rumänisch, habe aber auch einen Akzent, also ich habe das eigentlich so mit 19 erst sprechen gelernt. Mein Vater hat mit mir immer Rumänisch gesprochen, aber ich habe immer auf Deutsch geantwortet und habe dann mal nach dem Abitur 1,5 Jahre dort und habe in Rumänien gearbeitet auch. Und habe dann eigentlich erst so sprechen gelernt und Kurse gemacht und so. Also ich habe auf jeden Fall einen Akzent.
Aber du wolltest nicht sprechen? Also du hast es gut verstanden oder?
Naja, als Kind war es schwierig für mich irgendwie. Okay. Und dann habe ich halt, ich habe ja überall Deutsch gesprochen. Meine Mutter kann auch kein Rumänisch oder nur so ganz bisschen. Und dann hat mein Vater mit mir halt immer Rumänisch gesprochen, mit mir und meiner Schwester. Und wir haben auf Deutsch geantwortet. Und er war da irgendwie so pädagogisch nicht so hinterher, dass er das irgendwie uns vermitteln konnte. Das ist ja auch schön, wenn man Rumänisch spricht, leider. Und dann haben wir, meine Schwester hat es jetzt auch, die ziemlich gut gelernt, aber hat auch einen Akzent. Also. Aber also wir fallen auf jeden Fall so, wir fallen da schon auf als Nicht-Rumänen oder irgendwie Ausländer, sobald wir den Mund aufmachen, aber auch sonst. Wir sind da oft auf dem Dorf, also da fallen wir sowieso auf irgendwie, wie wir aussehen und was wir anhaben und so. Und in der Stadt weniger, aber auch oft werden wir gefragt, wo wir denn herkommen. Und ja, und in Deutschland, jeder hat irgendwie einen Bezug zu Deutschland. Ganz viele Menschen haben in Deutschland gearbeitet. Ja. Sind ja unglaublich viele Rumänen in anderen Ländern oder sind irgendwie ein paar Monate im Jahr in anderen Ländern und arbeiten dort und alle sind, haben ein sehr, sehr positives Bild von Deutschland. Ja. Und das ist natürlich immer die Frage, das Bild, das man hat und wenn man wirklich dann dort wohnt und wie man auch von den Deutschen dann oder von den anderen dann wahrgenommen wird.
Wie hast du, weil du gemeint hast, du hast erst so mit 18, 19 dann wirklich auch diese Sprache, das Rumänische wieder richtig lernen müssen, obwohl du es verstanden hast. Aber hast du dann auch so diese Seite deiner Familie wieder für dich entdeckt? Also warst du zuerst, oder wie siehst du dich heute? Warst du zuerst vielleicht als Kind, Jugendliche, die Deutsche, sage ich jetzt mal plump, Und hast du diese rumänische Seite in dir vielleicht erst entdecken müssen oder finden müssen? Oder?
Also ich habe mich immer sehr verbunden gefühlt zu dem Land. Ich war auch, seit ich 3 bin, wirklich jede Sommerferien dort. Okay. Und das war so mein magischer, toller Ort. Mhm. Aber ich habe ihn mit niemandem so geteilt. Also es war wie so ein Geheimnis, wo wir immer hin sind. Und okay. In Deutschland haben wir nicht so wirklich viel darüber gesprochen. Ich hatte auch niemanden aus der deutschen Familie, der mal mitgekommen ist, oder von deutschen Freunden, die mitgekommen sind. Und in Rumänien habe ich auch heute noch eine große Familie. Mhm. Aber ich habe immer gesagt, eigentlich, ich bin Deutsche, und auch so in der Schule.
Aber hattest du da irgendwie Angst, dass das jemand erfährt? Oder war das irgendwie das Bild von Rumänien so, dass du dir gedacht hast, ich spreche lieber das nicht darüber oder sage nicht, wo wir in den Sommerferien hinfahren?
Nee, das habe ich schon gesagt. Ich habe aber nicht so viel darüber geredet, einfach irgendwie. Und also ich hatte auch so mit den Menschen in meiner Umgebung, auch in der Schule, Glück. Ich hatte da keine Probleme. Und ich habe auch gesagt, ich habe Familie in Rumänien und so, aber habe mich irgendwie doch immer eher als Deutsche gesehen. Ja. Bei meiner Schwester zum Beispiel war das ganz anders. Also die hatte da einige sehr schlechte Erlebnisse auch, was Schulkameradinnen zu ihr gesagt haben oder auch dann über meine Familie gesagt haben.
Ich kann mir das deswegen die Frage, weil ich kann mir vorstellen, wenn man als Kind da vielleicht schlechte Erfahrungen macht, dass man dann lieber...
Ich habe auch zum Teil schlechte Erfahrungen gemacht. Also so Sachen, die im Buch sind, das ist jetzt nicht alles komplett erfunden. Aber ja, ich habe tatsächlich irgendwie lange mich eher als Deutsche gesehen, und jetzt in den letzten Jahren hat sich auch nochmal so mein Verhältnis zu Rumänien verändert. Also es verändert sich eigentlich die ganze Zeit. Und jetzt seit einigen Jahren renovieren wir so als Familie ein altes Haus dort, und irgendwie hat das nochmal ganz, ganz viel verändert, weil wir auf einmal so eine Verantwortung auch dort haben und irgendwie auch was Neues aufbauen. Also es war ganz, ganz lange eher so ein Erinnerungsort und so ein Kindheitsort und so ein geheimer Ort. Und jetzt seit einigen Jahren öffnet sich das eben mehr. Also einmal auch durch das Buch, was jetzt auf einmal Menschen lesen. Und ich habe wirklich also fast nie darüber gesprochen, über meine rumänische Familie gesprochen, aus unterschiedlichen Gründen. Und ja, jetzt durch das Buch hat das ganz viel angestoßen, aber auch eben durch dieses Haus, das wir jetzt auf einmal irgendwie gestalten und selbst einbringen. Und jetzt gerade im Sommer, im August, war ich auch dort, und wir haben so einen Teil der Sommerküche renoviert und hatten dann so eine große Eröffnungsparty, und es sind irgendwie über 30 Leute aus Deutschland gekommen, Freunde und Familie. Und das war das allererste Mal, dass wir Freunde und Familie aus Deutschland da hatten. Und ich hatte, glaube ich, auch ganz lange große Angst, was passiert, weil es für mich echt so ein, ja, wie so ein fast heiliger Ort war, ganz, ganz lange. Also sehr, sehr, sehr persönlich, und ich habe mich sehr verletzlich gefühlt. Mhm. Also ich hatte Angst, wenn jetzt Leute kommen und was Schlechtes sagen, weil, also gerade in dem Dorf, wo wir sind, da ist überall meine Familie, da sind überall Erinnerungen irgendwie an auch meinen Vater. Er ist auch tatsächlich da auf dem Friedhof. Meine Familie ist da sehr, sehr verankert. Und es war ein sehr verletzlicher Ort für mich. Und ich hatte irgendwie Angst, wenn da Leute so reingepoltert kommen, dass ich das nicht möchte. Und das war auch so ein langer Prozess für mich, mich da irgendwie zu öffnen und diesen Ort auch zu öffnen. Und jetzt war es unglaublich schön, dass irgendwie Leute aus Deutschland gekommen sind und auch gesagt haben, ah ja, hier ist es schön, und die Natur ist toll und die Menschen sind nett. Und es ist nicht nur so, wie es eben oft in den Medien ist, dass die Rumänen immer die Kriminellen und die furchtbar Armen und die irgendwie die seltsamen Leute sind.
Ist dieses Haus, was ihr da renoviert, ist das auch so ein Anker quasi, um euch als Familie dort auch zu verankern? Also dass das auch nicht verloren geht vielleicht?
Ja, also das so. War das. also wir haben da jetzt irgendwie so einen Ort gefunden. Wir sind da ja mit meinem Partner, meiner Schwester, meine Mutter waren jetzt auch an Weihnachten zum ersten Mal dort, und das ist total schön. Also wir so als kleine Familie bauen da jetzt irgendwie was auf und haben jetzt auch Vor 5 Jahren haben wir damit angefangen und haben Heizungen eingebaut. Vorher hatten wir keine Heizungen. Wir hatten auch keine Küche. Jetzt haben wir eine Küche drin. Wir hatten immer solche Platten, auf denen wir gekocht haben. Und jetzt haben wir Heizungen und eine Küche. Und können auch im Winter da sein. Und ja, das ist total, es ist sehr, sehr schön. Und haben einen Garten und können das alles gestalten. Und das ist natürlich etwas, was so in die Zukunft geht und nicht zurückgeht. Also nicht nur diese Erinnerungen an etwas, wie es mal war, sondern da können wir wirklich was aufbauen und irgendwie auch gestalten und haben da ganz viele Ideen. Also jetzt mit dieser, wir haben wie so ein kleines Festival eigentlich schon fast gemacht jetzt im Sommer. Und haben da irgendwie viele Leute zusammengebracht und das mag ich auch sehr gern. Also mit dem Buch wollte ich irgendwie auch eine andere Geschichte von Rumänien erzählen, die nicht so negativ ist, meine Perspektive teilen und so ein heutiges Rumänienbild auch geben und gleichzeitig auch so ein bisschen was Geschichtliches natürlich rüberbringen. Also ich mag das selbst als Leserin auch sehr gerne, wenn ich irgendwie aus einem Roman rausgehe und denke, ah, ich habe noch was, auch nicht nur die Emotionen gehabt, sondern auch so ein bisschen was Neues gelernt. Also auch geschichtlich ein bisschen was gelernt oder so ein Gefühl für das Land.
Es ist ja auch sehr politisch, das Buch. Also das ist ja, oder? Das ist, war wahrscheinlich auch bewusst so gewählt.
Ja, das ist ganz lustig. Ich hatte es eigentlich gar nicht so politisch geschrieben und jetzt sagen alle die ganze Zeit, es ist so politisch und natürlich ist es politisch auch. Also Anna kommt in diese Familie, also Anna möchte eigentlich nur dieses Gemälde zurückholen und kommt dann in die Familie und muss sich in der Familie verhalten und muss sich aber auch in Rumänien verhalten. Also wird dann dort hineingeworfen, es ist gerade, spielt so ungefähr um 2018 das Buch. Und da gibt es sehr viele Proteste in Rumänien und die Menschen haben große Angst vor einer neuen Diktatur. Und sie kommt da an.
Die es ja auch wirklich gab, diese Proteste.
Genau, ja. Und sie kommt dort an und alle wollen etwas von ihr. Also die Familie will etwas von ihr und im Land passiert ganz viel. Sie lernt dann neue Menschen auch außerhalb der Familie kennen, die auch auf die Proteste wollen. Und sie möchte ja eigentlich sehr bei sich. Sie möchte nur irgendwie ihre Trauer abschließen. Sie möchte dieses Gemälde und auf einmal zerren alle an ihr und sie muss sich dann verhalten und das ist natürlich irgendwie
kommt
so
ihre, das Leben dazwischen
ihre Politisierung oder? Eigentlich auch irgendwie, dass sie dann, oh, ich bin ja irgendwie hier in der Gesellschaft und was ist denn meine Rolle in der Gesellschaft und in welche Richtung möchte ich dann gehen?
Wie haben so deine rumänischen Verwandten auf dieses Buch reagiert oder?
Ich weiß,
es kommen ja
nicht
viele Cousinen, Tanten, Großcousins, ja. Es kommt ja so Da wird es ja wahrscheinlich auch Parallelen geben, sage ich jetzt mal, zu deiner wirklichen Familie.
Ja, also ich bin so von mir und meiner Familie ausgegangen, habe das Ganze dann aber in eine Geschichte gehoben. Und ich glaube, man kann jetzt nicht eins zu eins Dinge übernehmen, beziehungsweise Menschen sind so komplex, dass sie als literarische Figuren, als Teil einer größeren Geschichte gar nicht so abgebildet werden können. Also das heißt, ich habe viel zusammengeführt, neu dazugebracht und wollte auch, dass das Buch an sich einen spannenden Plot hat. Ja. Also habe dann, und dass es auch irgendwie ja etwas Fantastisches hat und mit Fantasie geschrieben ist. Ja, meine Familie tatsächlich, ich war jetzt im August da und bin mit dem Zug hingefahren und hatte, ich glaube, 15 Bücher im Koffer und habe sie verteilt und sie lesen gerade. Und ich habe allen nochmal gesagt, das ist fiktiv.
Es steht auch Roman.
Fühlt euch nicht
vorne
angegriffen.
Es steht auch Roman auf dem Cover.
Also. Ja, ich habe noch nicht so viel gehört. Also alle haben sich sehr, sehr gefreut. Ja. Und meine eine Cousine meinte schon, ich habe gehört, ich bin dieser Charakter. Warum hast du mir diesen Namen gegeben? Ich mag den Namen nicht. Also mal gucken. Ja, die meisten können auch Deutsch. Ist natürlich ein bisschen schwieriger, nicht in der Muttersprache zu lesen. Aber vielleicht wird es ja mal auf Rumänisch übersetzt. das wäre natürlich sehr, sehr schön. Weil dann ein paar auch gerade von den Eltern nur doch nicht so gut Deutsch sprechen, dass sie dann mal 320 Seiten lesen.
Aber was ich früher noch sagen wollte, weil du gemeint hast, du wolltest schon auch zeigen, wie Rumänien auch heute da steht, wie sich das Land auch verändert hat mit dem EU-Beitritt etc. nach den Protesten. Also man bekommt auch richtig Lust, erstens nach allen paar Seiten weiter zu lesen, sich mehr Informationen zu holen, auch muss ich gestehen, jemand, der jetzt sich nicht wahnsinnig gut mit Rumänien auskennt, man kriegt auch sofort irgendwie Lust, sich dort alles anzuschauen und dorthin zu reisen. Also das ist auch schon toll, wenn Literatur sowas schafft. Also das, genau.
Ja, genau, das wollte ich. Also es hat sich dann irgendwie so in diesem ganzen Prozess rauskristallisiert, dass es einmal natürlich so mein persönliches Verarbeiten war, irgendwie so meine Familiengeschichte und auch was den Tod meines Vaters angeht. Aber dann wollte ich eben auch Menschen, so mein Rumänien zeigen, wie ich es irgendwie wahrnehme und auch mal, ja, wie ich gesagt habe, was Positives. Und ich wollte eben auch eine spannende Geschichte erzählen. Also ich hatte versucht, eine bestimmte Tiefe in dem Buch zu haben, aber es so zu schreiben, dass es nicht hochkompliziert ist. Also, dass man es auch gerne liest, dass man es relativ schnell weglesen kann. Dass es junge Frauen genauso wie ältere Männer gerne lesen oder so. Also, dass ich verschiedene Menschen abhole, dass es möglichst niedrigschwellig ist und auch eine bestimmte Spannung da ist, aber man eben auch einiges über das Land lernt und die Geschichte und das heutige Rumänien.
Ja, und irgendwie auch über das heutige Europa wahrscheinlich auf eine Art, oder? Das, durch diese Geschichte, es gibt ja so viele dieser Geschichten, wo Familien entzweit wurden oder mussten irgendwo anders hin, mussten flüchten etc. Also das ist ja auch irgendwie eine universale Geschichte, die man, jeder hat irgendeine Familiengeschichte, einen Trauerfall, irgendwas zum Aufarbeiten. Das, glaube ich, schafft das Buch schon sehr gut auch.
Ja, danke. Genau, also es gibt auf jeden Fall diese universellen Themen wie Exil oder eben Trauer und Dinge abschließen. Also so eine große Frage des Romans ist ja auch, wie kann ich loslassen und mich gleichzeitig erinnern? Also dieses, das kann ja ganz viele Dinge betreffen, ganz viele Themen betreffen, dieses nicht nur in der Vergangenheit hängen bleiben, aber gleichzeitig auch zurückschauen können und Dinge aufheben können und wie ich das irgendwie balanciere. Und das fragt sich Anna, wie sie das irgendwie machen kann, weil sie sehr doch noch in der Vergangenheit hängt und ja, sehr sehr viel Druck auf ihr lastet, irgendwie sehr viele Dinge, die ihr Vater und die Familie ihr mitgegeben haben, die eigentlich gar nicht unbedingt ihr Schmerz sind oder ihre eigene Geschichte sind, aber die ihr so als Erbe irgendwie weitergegeben worden sind und wo sie gar nicht weiß, was soll ich jetzt damit? Also irgendwie identifiziere ich mich unglaublich damit, aber ich möchte es auch loswerden, aber was bin ich denn eigentlich noch, wenn ich diese ganzen Geschichten nicht mehr habe? Also wer bin ich dann?
Ja, ich habe mir das lustigerweise auch so als Frage aufgeschrieben. Wer bin ich eigentlich ohne diese Geschichten? Also der Nico, der Vater in dem Buch, quasi der Tochter so übergeben hat und die ja in ihr so weiterleben, ist das dann auch so eine Geschichte der Abnabelung auf eine Art und Weise?
Ja, ich glaube schon. Also so eine Emanzipation auch irgendwie von der Familie oder von dieser Kindheit mit diesem Vater, der irgendwie am Ende auch, weiß nicht, ob er gebrochen war, aber schon sehr, sehr frustriert und deprimiert und traurig und irgendwie keine Hoffnung mehr hatte. Und dann ja, ist ja für sie diese ganze Reise und die Suche nach dem Frauengemälde wird immer mehr auch so eine Suche nach ihrer Rolle und nach sich selbst und ihrer Identität irgendwie. Und ja, sie findet es dann nicht so schnell wie gedacht, das Frauengemälde ist alles etwas komplizierter. Und dann, ja, dann muss sie halt schauen.
Ich glaube, das soll man auch nicht so verraten, aber
Nee, aber natürlich findet sie es nicht so schnell. Sonst wäre es ja, wenn sie nur hinfährt und es abholt, wäre es ja vielleicht etwas langweilig. Genau. Und ja, dann wird es auch so eine Suche danach, wer sie ist ohne die Geschichte oder wie sie, wer sie sein möchte.
Und auch, wie sie ihren Platz in dieser Familie findet, was du früher gemeint hast. Was mir noch aufgefallen ist, du hast früher gesagt, auch mit der Vergangenheit abzuschließen und in der Gegenwart zu leben oder vielleicht sogar in die Zukunft zu blicken. wenn man so lange auch an einem Buch schreibt, habe ich mir gedacht, 2017 begonnen. Vielleicht ist es gar nicht lange, ich weiß nicht, ich habe noch kein eigenes Buch geschrieben, aber es ist schon ein längerer Prozess, ein Schreibprozess, der auch ganz anders begonnen hat, noch als historisches Buch und dann aber doch diese Form gefunden hat. Gab es dann so zwischendurch auch die Bedenken, dass du dir gedacht hast, was passiert mit meiner eigenen Aufarbeitung, was passiert mit dieser Geschichte, falls ich das nicht zu Ende bringe? Also es gibt ja Millionen Bücher, die nie zu Ende geschrieben wurden oder so erschienen sind. Also hattest du auch zwischendurch mal die Angst, dass du es nicht zu Ende bringst, aus unterschiedlichsten Gründen?
Ja, sehr, sehr oft. Ja, also es war, ich glaube, für mich und alle Menschen in meiner Umgebung sehr anstrengend, diese Zeit. Vor allem so, ja, die ersten 2 Jahre habe ich noch studiert und dann kam ich zurück nach Berlin und es war Corona und ich saß da und nichts hat irgendwie Sinn ergeben und ich hatte über 400 Seiten und nichts hat gepasst. Und ich wusste nicht, was ich tun soll und ich dachte, ich schaffe es nicht. Also ja, das war sehr anstrengend. Und ich habe mir immer wieder gedacht, dass ich es nicht schaffe. Und ich glaube, ich hatte zwar diesen tollen Ort irgendwie in Hildesheim, Sachen auszuprobieren, aber es sitzt ja keiner neben dir und sagt, jetzt schreib das und jetzt muss das passieren. Also am Ende saß ich dann irgendwie allein in Berlin am Schreibtisch. Und ja, also ich weiß noch genau, ich hatte irgendwann den Punkt, dass ich dachte, es klappt überhaupt nicht. Ich hatte über 400 Seiten und ich schaffe es nicht. Und dann war ich mit meinem Partner in Griechenland. Wir haben irgendwie von dort gearbeitet, das ging mal. Und dann haben wir alles irgendwie nochmal aufgebrochen und auf Karten geschrieben und rumgeschoben und alles nochmal gedacht, okay, nochmal ganz von vorne, nochmal geplottet. Und da war ich kurz, also da war ich ganz kurz davor zu sagen, okay, ich lasse das. Und dann habe ich das nochmal geschrieben.
Alles wird ins Meer geworfen. Ja.
Und dann habe ich das tatsächlich nochmal geschrieben. Also ich habe nochmal von vorne angefangen. Und Okay. Also natürlich ganz viel wiederverwendet und auch nochmal Szenen reingebastelt. Aber ich habe nochmal von vorne angefangen. Und dann hat es geklappt. Also dann hat es gepasst. Aber da war ich ganz, ganz kurz davor zu sagen, also ich kann es nicht.
Ich meine, ich kenne das ja nur so vom journalistischen Arbeiten. Und wenn man dann oft so 1-2 Wochen nur an einem Text schreibt, wo vielleicht die Recherche ein bisschen länger dauert. Und dann kann man das ja wenn das dann gedruckt wird oder online ist, kann man das ja nach 1-2 Wochen schon eigentlich gar nicht mehr lesen, weil man es 1000-mal durchgelesen hat, wenn man das ausgebessert hat, weil das noch verändert werden musste. Und das sind dann so vielleicht mal 15.000 Zeichen Texte. Also ich kann mir das beim Buch über Jahre, das ist ja eine Sisyphusarbeit.
Ja. Schon. Ja, ich habe danach auch gedacht, ich schreibe nie wieder ein Buch. Es war so anstrengend. Also ich muss sagen, es war auch sehr, es war dann nochmal ein langer Prozess, wirklich eine Agentur zu finden, einen Verlag zu finden. Und dann musste ich nochmal 1,5 Jahre warten. Also das Buch beendet habe ich eigentlich schon vor mehr als 2 Jahren. Und dann kam nochmal das Lektorat dann auch und so weiter. Und dann dachte ich erst, nein, ich schreibe nie wieder. Aber für mich war es schon, es ist so, so erleichternd, dass das Buch jetzt da ist. Also es ist wirklich so eine Riesenlast von mir abgefallen. Und irgendwie war es für mich auch so das Buch, von dem ich dachte, ich muss dieses Buch schreiben, um andere Bücher schreiben zu können. Also das ist so die Geschichte, die unbedingt raus muss, von der ich mich irgendwie befreien muss, um andere Bücher zu schreiben. Und ja, ich habe jetzt auch schon, also ich habe so viele Geschichten noch im Kopf und schon eigentlich 3 Bücher, die ich schreiben könnte, aber muss jetzt wieder natürlich so schauen, wie bringe ich das alles zusammen, dieses Kreativsein, Schreiben, Geld verdienen, erstes Buch, Lesungen machen, Interviews machen, also wie passt das alles
zusammen? Und eigentlich ist man schon in 3 anderen Themen drinnen wahrscheinlich.
Ja, oder? Ach, ich kann das auch parallel machen. Aber ich finde, es ist ja immer so das Schwierige mit dem Künstlerinnen-Dasein, wie man da irgendwie alles zusammenbringt. Und das ist ja nie abgeschlossen und immer eine neue Frage. Aber ich habe an sich noch viele Ideen und viele Geschichten, die ich gerne schreiben würde. Und die ich auf jeden Fall schneller schreiben würde. Also nicht nochmal 7 Jahre und nicht ganz so nah an mir dran.
Auch so als Selbstschutz quasi, mal was völlig Losgelöstes von dir vielleicht zu schreiben?
Ja, Selbstschutz weiß ich nicht, aber es ist ja ein viel freieres Schreiben, finde ich. Also ich habe Lust, noch irgendwie ein bisschen extremere Sachen zu machen. Yeah. Und ich habe Lust, sehr gegenwärtige Dinge zu schreiben und wo auch Charaktere auf jeden Fall im Vordergrund sind, also weil mich Menschen einfach sehr interessieren. Aber auch ein spannender Plot dabei ist und aber mich so ein bisschen lösen können von diesem ganzen, ah nee, jetzt denkt vielleicht jemand, ich bin das und mag den Namen nicht und mag dies nicht, sondern ja, so ein bisschen freier schreiben zu können und auch ein bisschen spitzer und
aber du scheinst zumindest nicht die Lust am Schreiben verloren zu haben. Nach diesem
Nein, also ich bin ja sehr, sehr kulturbegeistert und ich glaube, ich nehme so die Welt irgendwie durch Literatur und Filme und Theaterstücke wahr und bin davon überzeugt, dass wir alle sehr, sehr viel von der Kunst lernen können und von Geschichten lernen können und dass Geschichten uns irgendwie auch so die Welt erklären können und das Zusammensein und die Gesellschaft und andere Perspektiven. Und das ist ja gerade im Moment sehr, sehr wichtig, dass wir vielleicht durch ein Buch mal Leute kennenlernen, die wir auf der Straße nie ansprechen würden oder wo wir denken, ah nee, die sind mir irgendwie unheimlich oder mit denen habe ich keinen Kontakt oder keine Verbindung. Und dann liest man vielleicht ein Buch und auf einmal versteht man Menschen, vor denen man sonst Angst gehabt hätte. Und ich glaube, das kann Literatur und das können Geschichten. Und ich glaube, ich habe noch viele Geschichten, die ich gerne erzählen wollen würde und habe da auf jeden Fall große Lust, weiterzumachen.
Das heißt, du hast schon den Anspruch, auch mit deiner Literatur nicht nur zu unterhalten, sage ich jetzt mal. Ich meine, das ist kein Buch, das nur unterhält, auch. Also es ist auch, wie du gesagt hast, ein Page-Turner. Aber auf der anderen Seite willst du auch Leute zum Nachdenken anregen. Also das ist schon auch Ziel deiner.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, sonst könnte ich das gar nicht von mir selbst irgendwie rechtfertigen. Also ich habe auch lange in diesem Prozess, also es war ja während Corona, dass ich geschrieben habe, der Ukraine-Krieg ist losgegangen.
Naja.
Und ich habe immer wieder gedacht irgendwie, was mache ich da eigentlich? Also ich schreibe dieses blöde Buch, denke über mich selbst nach und ich müsste doch eigentlich was Sinnvolles tun. Ich müsste jetzt entweder ganz viel Geld verdienen oder ich müsste irgendwie was Soziales machen, Menschen helfen und ich sitze hier und schreibe dieses Buch und verzweifle. Und ja, aber deshalb, also ich glaube, dass man eben doch auch durch das Schreiben und durch Geschichten Menschen verändern kann und Geschichten zeigen kann und Menschen zusammenbringen kann.
Vielleicht ist es dadurch auch so, was du vielleicht selber gar nicht so wahrgenommen hast, aber für den Leser, die Leserin ist es vielleicht dadurch auch so, wirkt es auch so politisch, was du früher gemeint hast, dass du das jetzt immer öfters hörst. Also vielleicht ist das so unterbewusst auch eingeflossen in das Buch.
Ja, ist ja immer so die Frage, wie man Dinge benennt. Also ich habe mich nicht hingesetzt und gedacht, okay, ich schreibe jetzt ein politisches Buch. Aber ich glaube, mein Denken an sich ist dann doch recht politisch. Von daher, ja, oder auch in die Zeit, in der ich das Ganze geschrieben habe, wo sich so viel verändert hat in Europa oder auch der ganzen Welt. Und ja, also das ist auf jeden Fall mein Anspruch zu sagen, ich möchte irgendwie auch etwas Schönes schaffen, etwas Spannendes schaffen, aber es soll danach auch nicht vergessen werden. Also ich würde mich sehr freuen, wenn die Leute es lesen, dann irgendwie etwas Neues kennengelernt haben, nicht nur unterhalten wurden, sondern eben auch etwas Neues kennengelernt haben, eine neue Perspektive oder vielleicht für sich einfach so einen Satz rausnehmen und denken, ah, das unterstreiche ich mir, das schreibe ich raus oder sowas. Und das berührt mich irgendwie. Mhm. Also wenn sie berührt werden von der Geschichte, das würde mich sehr freuen.
Kannst du vielleicht zum Abschluss noch, würde mich noch interessieren, weil man kriegt durch das Buch natürlich schon einen Blick auch auf das heutige Rumänien, aber wie für jemanden, der jetzt mit Rumänien vielleicht nicht so viel zu tun hat, wie siehst du Rumänien jetzt 2024? Du hast schon früher gesagt, es gibt Kriege in Europa, Ukraine-Krieg, das ist nicht weit weg von Rumänien. Rechtspopulistische Parteien sind wieder auf dem Vormarsch. Die Länder in Europa schotten sich gerne wieder ab, anstatt mal, dass man sich öffnet. Wie siehst du Rumänien heute in Europa, auf der Welt? Große Frage, ich weiß. Sehr, sehr viele Fragen in einer.
Ja, also in Rumänien steht ja auch dieses Jahr sehr viel an, sehr viele Wahlen stehen an, wie du meintest. Es gibt auch die als rechtspopulistisch bezeichnete Partei dort, die sehr präsent ist. Also dieses Jahr, als ich dort war, die haben viel plakatiert. Ich habe in Sibiu auch Leute gesehen, die sehr viele junge Leute, die irgendwie Flyer verteilt haben. Und dann mit den goldenen T-Shirts und den goldenen Flyern für die Partei. Und ja, es gibt beide Seiten. Also es gibt natürlich, die EU ist sehr präsent, also durch diese ganzen Förderungen, durch sehr viele Projekte, die unterstützt werden. Und ich glaube, da ist auch schon ein Wille dabei, zu Europa zu gehören und eben aber auch gleichberechtigt dazu zu gehören. Mhm. Also ich glaube, ganz viele Rumäninnen machen so die Erfahrung, wenn sie ins Ausland gehen, dass sie schlecht behandelt werden, dass sie irgendwie als minderwertig behandelt werden. Und da sind die Menschen natürlich verletzt, angegriffen, frustriert und wählen dann eventuell danach eher Parteien, die sagen, ja, wir sind starke Rumänen und wir haben eine Geschichte und wir haben eine Tradition und wir sind auch was wert. Also das, das nutzen dann bestimmte Parteien ja auch aus. Also ich glaube, der Wunsch ist da auf jeden Fall zu Europa zu gehören, aber eben ja gleichberechtigt. Mhm. Und ich hoffe, dass das Land so auch auf dem Weg bleibt und sich eben nicht noch mehr abschottet, sondern sagt, ja, wir wollen mehr Verantwortung auch übernehmen, was ja auch so von Johannes, dem Präsidenten, immer wieder kam, dass er mehr Verantwortung in Europa auch übernehmen will und dass die Menschen auf dem Weg bleiben und offen bleiben und sich nicht zurückziehen und irgendwie in die Ängste und in die Abschottung gehen.
Ja, vielen Dank für diesen auch noch aktuellen Abriss, auch wenn meine Frage ein bisschen verworren war.
Ja.
Und danke für das schöne Buch. Ich glaube, das kann man nur jedem empfehlen, der sich irgendwie mit Rumänien, mit Europa auseinandersetzen möchte. Und man kriegt dann wirklich Lust auch, sich das alles selber anzuschauen und dorthin zu reisen.
Ja, von Wien, das ist ja gar nicht so weit
weg. Genau, und auch mehr davon zu erfahren und sich dann auch weiter zu bilden in der Sache. Ich würde zum Abschluss noch gerne ein paar ganz kurze Fragen stellen, die ich immer stelle, gerne mit kurzen Antworten. In welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Also in Rumänien finde ich Timișoara sehr, sehr spannend. Da würde ich gerne noch einige Mal hinreisen. Mhm.
Welcher Film hat dich zuletzt verstört?
Muss ich noch mal drüber nachdenken, kurz nachher noch mal fragen. Welcher Film?
Dann
lange keinen gesehen im Kino. Muss ich noch mal drüber nachdenken.
Welches Buch kannst du uns jetzt empfehlen? Neben dem Pfauengemälde vielleicht ein anderes?
Ich beschäftige mich gerade für meinen zweiten Roman so mit den Themen Spiritualität und Religion und Glauben. Mhm. Und da habe ich gerade ein Buch gelesen, das heißt Bible Badass, das ist ein Roman. Mhm. Und den fand ich so in der Perspektive sehr spannend.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Oh Gott, auf diese Frage hätte ich mich vorbereiten müssen. Das schönste Lied der Welt.
Es soll ja ein bisschen gemein sein zum Abschluss.
Ja, ich überlege gerade, was ich so gehört. Ich habe eine Playlist von dem Buch.
Stimmt, die habe ich auf Spotify gesehen.
Ich überlege gerade, was da drauf ist. Ich habe tatsächlich sehr viel Leonard Cohen gehört, als ich das Buch geschrieben habe. Aber ob das schönste Lied der Welt ist, weiß ich nicht.
Ja, schon sehr schöne Lieder.
Die sind sehr poetisch und schön. Ich habe eher so melancholische Lieder gehört, als ich das das Buch geschrieben habe.
Was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben?
Ja, es würde mich sehr freuen, wenn diese Geschichten bleiben, die ich erzählen wollte. Also jetzt in dem Fall die Geschichte einer rumänischen Familie oder die Geschichte von, was Exil bedeuten kann, was Ungerechtigkeit bedeuten kann und was man auch Positives daraus ziehen kann und wie man weitermachen kann. Genau.
Quasi wie man von der Vergangenheit in die Zukunft findet.
So ja, so dieses Verhältnis, ich finde immer sehr interessant, dieses Verhältnis von Dingen konservieren oder das Konservative und dem, was man aus der Vergangenheit macht, also wie man die Vergangenheit mitnehmen kann, sie irgendwie erhalten kann und daraus lernen kann, ohne daran festzukleben und Angst vor Neuem zu haben und Angst vor Neuerem zu haben. Also dieses Verhältnis zwischen ja, konservieren und sich aber auch öffnen für Neues. Und das ist etwas, was mich sehr interessiert in dem Buch. Und dann habe ich hoffentlich noch viele neue Themen, die ich entdecken kann. Und was ich habe doch tatsächlich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, was von meiner Kunst bleiben soll. Ich hoffe, da habe ich noch ein bisschen Zeit, bis ich irgendwann
aber
da sitze.
Aber du hast es eigentlich eh ganz.
Ja, ich weiß nicht. Ich fange ja hoffentlich gerade erst an. Also ich hoffe, es kommt noch ganz viel und dann kann ich in vielen Jahrzehnten überlegen, was von meiner Kunst geblieben ist.
Und irgendwelche letzten Worte für uns heute?
Ja, ich hoffe, dass wir neugierig gemacht haben auf das Buch und auf Rumänien und auf die Geschichte und fand es sehr, sehr schön, so über den Schreibprozess auch mit dir zu sprechen. Und
Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Danke.
Ich schaue so viele Filme, aber jetzt gerade fällt mir nichts ein.
Stimmt, wir haben noch das Filmthema.
Ja, ich muss noch kurz überlegen. Jetzt
hast du das Teufelsbad gesehen, zufällig, diesen österreichischen Film? Welchen? Das Teufelsbad.
Nein.
Mit der Anja Blaschk.
Nee.
Der hat mich heuer ziemlich verstört. Oder Love Lies Bleeding, der war auch toll.
Den habe ich noch nicht gesehen, der ist jetzt gerade im Kino.
Der läuft, glaube ich, teilweise noch.
Kirsten Stewart?
Genau.
Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen. Den letzten Film,
solltest du anschauen.
Den letzten Film, den ich gesehen habe, war Taxi. Mhm. Mit ein amerikanischer Film ist das. Der spielt komplett im Taxi. Und den fand ich sehr interessant, weil ich erst dachte, mich gefragt habe, ob er funktioniert. Also an sich mag ich solche Kammerspiele immer sehr gerne, dass man an einem Ort ist und sehr, sehr viel über Dialoge läuft. Und das hat funktioniert tatsächlich 1,5 Stunden, dass sie durch New York fahren. Mit Dakota Johnson ist der.
Aha.
Und am Anfang denkt man, dass man weiß, wer die Charaktere sind, der Taxifahrer und die Frau, die mitfährt. Und dann gibt es dauernd solche Wendungen und Twists, dass sie auf einmal zu ganz anderen Personen werden, als man eigentlich dachte. Und das fand ich unglaublich interessant.
Okay.
So vom Aufbau und wirklich, dass der Film es schafft, über 1,5 Stunden nur im Taxi so eine Spannung zu erzeugen und solche Dialoge zu schreiben. Und es ist so nah irgendwie am Leben dran und man wird dauernd in Ecken geführt, von dem man dachte, ah, das ist eine Überraschung, das ist neu. Also das war so der letzte Film, von dem ich dachte, oh, so würde ich auch gern schreiben können. Also sehr bewundert das Drehbuch und die Schauspieler.
Danke noch für diesen Tipp.
Ja, okay, gut.
Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war die Berliner Autorin Maria Bidian. Mein Name ist Philipp Dulle und Was soll das alles? Ist mein Podcast. Wenn euch die Gespräche gefallen, hinterlasst doch einen Like oder eine Review und abonniert den Kanal. Die aktuellen Folgen der zweiten Staffel erscheinen jeweils am Sonntag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.